Willkommen beim Mesano Pipeline Podcast mit Sami und Andi, dem Podcast zum Blog mit aktuellen Pharma-News und Medikamentenneueinführungen auf mesano.de.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim ersten Mesano Pipeline Podcast. Mein Name ist Sami Seifert und mit mir ist Dr. Andreas Kuffri, Hobbypharmazeut und Wirkstoffguru, der mit mir gemeinsam durch diesen Podcast führen wird, von jetzt ab monatlich und regelmäßig. Hallo Andi.
Hey Sami. Naja, also das mit dem Doktor ist noch ein Spiel, aber damit das Ganze ja nicht so langweilig wird, spielen wir uns den Ball hin und her.
So sieht's aus.
Vorstellen wollen wir hier spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pharmazie, also welche Medikamente werden gerade zugelassen, von Antikörpertherapien bis Milzbrandimpfstoff, von Orphan Drug bis Biosimilar. Top aktuell erfahren Sie hier alles zu den relevanten Entscheidungen der medizinischen Regulierungsbehörden. Und dabei ziehen wir zu Rate die einmal monatlich stattfindenden Sitzungen der CHMP, also das Committee for Medicinal Products for Human Use der EMA. Die entscheidet nämlich über Empfehlungen für kommende Zulassungen. Und auch reden über internationale Neuigkeiten, zum Beispiel was es seitens der machtvollen FDA Neues gibt oder was sich im geheimnisvollen Asien so tut. Insgesamt 12 potenzielle Aspiranten wollen wir heute vorstellen. Andi, zu welcher Reihenfolge haben wir uns entschieden?
Genauso erwähnen werden wir wesentlich mehr, aber wir haben uns dazu entschieden, von einfach nach kompliziert zu gehen, so wie es auch Sinn ergibt, und fangen mit den Antibiotika an, gehen dann zu den Impfungen, die neu rausgekommen sind, zu MS-Medikamenten und Fostamatinib und beenden das Ganze dann sozusagen mit den AMD-Medikamenten und den Orphan Drugs.
Übrigens, wenn Sie mehr lesen wollen, finden Sie neben diesem Podcast auf esanum.de sowohl einen detaillierten Blogbeitrag zu den neuen Arzneistoffen als auch wichtige Verlinkungen, zum Beispiel zu den erwähnten Studien. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier regelmäßig vorbeischauen. Freuen tun wir uns auch auf die nächsten 20 Minuten und hoffentlich danach noch viele weitere, die wir mit Ihnen verbringen dürfen. 52 neue Medikamente wurden 2019 von der FDA zugelassen. Das Unternehmen, das sich hier klar platzieren konnte, heißt Novartis. Von 6 neuen Arzneimittelzulassungen des Schweizer Pharmakonzerns in sehr unterschiedlichen Bereichen sind allein 4 potenzielle Blockbuster. Das hohe R&D-Budget zahlt sich hier also aus. Aber beneiden Sie den Konzern nicht allzu sehr, denn neben den Erfolgen hadert Novartis weiter mit amerikanischen Datenmanipulationsvorwürfen und auch dem griechischen Novartis-Gate.
Sami, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist?
Ja, die Frage habe ich erwartet. Das Novartis-Gate, das nennt man die belastenden Aussagen zweier ehemaliger Novartis-Mitarbeiter, also Novartis nennt man die wahrscheinlich, vor der amerikanischen Börsenaufsicht. Und demnach soll der Pharmakonzern zwischen 2006 und 2015 durch illegale Zahlungen versucht haben, seine Marktposition in Griechenland zu verbessern. Das Ganze beschäftigt griechische Behörden seit nunmehr 2 Jahren. Die Untersuchungen laufen. Die Esanum-Redaktion weist ausdrücklich darauf hin, dass hier lediglich eine Online-Faktenrecherche zugrunde liegt. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen können wir nichts sagen. Falls es Sie nun aber interessiert, die guten Nachrichten für Novartis heißen Meisent, Picrai, Beovu und Zolgensma. Außerdem wollen wir nicht vergessen, es zu erwähnen, Egatin. Für alle, denen es entfallen ist, es handelt sich um ein Wurmmittel gegen den Befall mit dem großen Leberegel. Also die Fasziolose, dieses Medikament spendet Novartis übrigens bereits seit 2005 an die WHO, um noch eine kleine Lanze für den Schweizer Konzern zu brechen.
2 Medikamente werde ich hier noch aufgreifen, weil wir die später nicht mehr besprechen. Das eine ist Picrai, Alpilisib, das hilft gegen Brustkrebs. Und das zweite ist Zolgensma. Die Gentherapie für SMA und Spinraza, die gleiche Indikation, aber von Biogen. Das Besondere ist, Zolgensma von Novartis kostet 2,1 Millionen Euro pro Spritze und Spinraza in dem ersten Jahr 750.000 US-Dollar und in allen weiteren Jahren 375.000. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass Zolgensma durch die einmalige Spritze heilen soll, also kriegt leider Novartis hier nur 2,1 Millionen Euro pro Patient.
Übrigens, bevor Sie sich wundern, diese und viele weitere Handelsnamen wie Polatuzumab, Vedotin entstammen nicht dem Appendix vom Herrn der Ringe. Das denken sich die Marketingabteilungen der Firmen wirklich selber aus.
So, und hier kommen wir jetzt aber direkt nach Europa. Wir fangen an mit?
Mit den Antibiotikern. Und zwar hat hier MSD einen neuen Beta-Lactamase-Hemmer am Start, das Recalprio heißt. Das ist ein Antibiotikum, das man parenteral gibt und was die Kombination von Imipenem und Cilastatin beinhaltet. Die FDA hat Cabrio bereits im Juli 2019 zugelassen für Erwachsene mit komplizierten Harnwegsinfekten und intraabdominellen Infektionen.
Also ein wichtiges Medikament.
Genau, vor allem auch ein wichtiges Reserveantibiotikum.
Ah, das ist ein gutes Stichwort. Mit Vapobactam hat die EU-Kommission nämlich bereits im November 2018 in Kombination mit einem Menarini-Medikament namens Vabomere, einen anderen Beta-Lactamase-Inhibitor für die Behandlung von Erreger mit begrenzten Therapiemöglichkeiten, was auch immer das heißt, zugelassen, bislang noch nicht im Handel verfügbar. Übrigens jetzt auch noch ein kleiner Sprung zurück, ein paar tausend Kilometer gen China. Zum Jahreswechsel gab es nämlich dort grünes Licht für einheimische Pneumokokken- und HPV-Impfstoffe. Damit könnte auch langfristig für Pfizer und Merck ein Kampf um Marktanteile losgehen. Es geht dabei um 13-valenten Pneumokokken-Impfstoff von der Firma Valvex Biotechnology. Macht Prevena 13 von Pfizer Konkurrenz, ist für Kinder im Alter von 6 Wochen bis 5 Jahren. Was macht diesen 13-valenten Pneumokokken-Impfstoff so interessant?
Ja, wir haben eben einen enormen klinischen Bedarf, was daran liegt, dass die Pneumokokkenkrankheit die Haupttodesursache bei Kindern unter 5 Jahren ist.
Am selben Tag gaben die chinesischen Aufsichtsbehörden außerdem die Freigabe bekannt für Cezolin, das ist ein HPV-Impfstoff für Frauen von GSK und Xiamen, einer chinesischen Firma, gemeinsam entwickelt. Auch hier zeigt sich, dass der chinesische Markt ein zunehmend wichtiger wird, und zwar nicht nur wegen der aktuellen Lage. Wir wollen das Stichwort Coronavirus hier nicht aufgreifen, aber wissen, dass der chinesische Markt tatsächlich ein zunehmend wichtiger und spannender Faktor im Pharma- und Medikamentenbereich sein wird.
Was ja auch die Zusammenarbeit zwischen einer westlichen und einer fernöstlichen Firma zeigt. Gut, dann lass uns doch jetzt nochmal zu den Medikamentenfirmen S kommen. Ab Mitte Februar soll in den Apotheken und für Behandler verfügbar das Medikament Maysense sein. Dahinter verbirgt sich der Wirkstoffname Siponimod. Und es soll für die Behandlung von Erwachsenen mit SPMS da sein. Also für alle, die bei diesen ganzen Abkürzungen durcheinander geraten, hier handelt es sich um die Sekundärprogrediente MS. Die FDA hat dieses Medikament bereits im März 2019 zugelassen, allerdings für verschiedene MS-Formen. Also als Therapieoption haben wir dafür einen weiteren Sphingosin-1-Rezeptor-Modulator, und das ist Cladribin. Untersucht wurde das Ganze übrigens an 1645 Patienten in einer RCT, also in einer randomisiert, doppelblinden, placebo-kontrollierten Phase-3-Studie, die EXPAND heißt und 2018 im Lancet publiziert wurde.
Also Andi, wir haben ja hier nun diese schönen Begriffe, ne? Placebo-blind, doppelkontrolliert, Phase 3. Du hast da einige interessante Sachen zu mir gesagt. Erklär uns doch nochmal kurz, warum diese Begriffe für diese Studienlandschaft so eminent wichtig sind.
Das sind im Prinzip Qualitätsmerkmale für die RCTs, die halt genau diese Begriffe zusammenfassen. Also das Ganze soll uns zeigen, dass die Patienten randomisiert wurde. Das bedeutet, die Medikamente wurden zufällig verteilt, und doppelblind bedeutet, dass keiner wusste, wer was bekommen hat. Also wer hat das Placebo bekommen und wer hat das richtige Medikament bekommen. Und dadurch sollen möglichst reproduzierbare Daten entstehen. Was für uns als Betrachter sozusagen auch noch wichtig ist, ist, wie viele Patienten sind da untersucht worden, und mit 1645 ist die Fallzahl okay. Dabei waren eben 1099 in der Interventionsgruppe, das heißt, sie haben das Medikament bekommen. Und es ist eben schon im Studium auch wichtig, darauf sensibilisiert zu werden, dass Medikamente genauso untersucht werden sollen und die RCTs hier auch der Goldstandard sind. Wir bewegen uns nochmal kurz hinunter auf die pharmakologische Ebene. Und zwar ist Siponimod genauso wie Fingolimod ein Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator. Das heißt, es bindet selektiv an den S1P1 und S1P5-Rezeptoren und lässt gekonnt die S1P3-Rezeptoren am Herz aus, was uns dazu führt, dass es wahrscheinlich auch weniger negative Wirkungen am Herzen hat und weniger Nebenwirkungen.
Genau, und mit Ozanimod von Celgene befindet sich auch ein weiterer Sphingosin-Rezeptormodulator in der klinischen Entwicklung zur Behandlung der MS. Welche Studien, Andi, sind denn hier zugrunde gelegt worden?
Hier haben wir auch wieder zwei Phase-3-Studien, und zwar Radiance und Sunbeam. Und hier wurde festgestellt, dass Ozanimod signifikant wirksamer ist als Interferon-Beta. Also als Intervention hatten wir eben Ozanimod und als Comparison hatten wir Interferon-Beta. Und der Outcome war ein signifikant besserer Behandlungserfolg. Deswegen sind die Anträge für die Zulassung von Ozanimod bereits bei der EMA und FDA eingereicht.
Also gute Nachrichten für MS-Patienten.
Auf jeden Fall.
Weitere Antikörper und immunmodulierende Substanzen, die wir hier jetzt zusammengefasst haben. Hier möchte ich erwähnen die 1996 gegründete Biotech-Firma Rigel Pharmaceuticals aus San Francisco bringt den SYK-Inhibitor Fostamatinib, Handelsname Tabless, auf die Startbahn. Andi, bitte hilf mir, was ist ein SYK-Inhibitor?
Genau, ein SYK-Inhibitor beschreibt abgekürzt den Spleen-Tyrosinkinase-Inhibitor und soll die Signaltransduktion bei der Phagozytose, genauso wie bei dem Abbau von Erythrozyten und Thrombozyten in der Milz, hemmen. Und Fostamatinib hemmt die Signaltransduktion von B-Zellen und FC-aktivierenden Rezeptoren und verringert somit die antikörpervermittelte Zerstörung von Thrombozyten. Die Probleme bei der ITP sind nämlich, dass das Immunsystem die Thrombozyten reduziert und 60% der Fälle chronisch verlaufen, weswegen für diese Patienten das Medikament ein Segen sein wird.
Und wie immer wollen wir nachfragen, welche randomisierten doppelblinden Studien haben das denn nachgewiesen?
Ja, hier gibt es wieder zwei Studien, die FIT-1 und die FIT-2 mit 150 Patienten, die da inkludiert wurden. Und hier ist sowohl der persistierende als auch der chronische Typ untersucht worden und mit dem Placebo verglichen. Wie man hier eben wieder sieht, 150 Patienten ist jetzt keine große Population. Es handelt sich allerdings insgesamt auch um eine seltene Krankheit und wir warten hier noch auf größere Fallzahlen.
Tatsächlich ist das Fostamatinib die erste von Firma Rigel Pharmaceuticals zugelassene Medikation von der FDA. Und da gratulieren wir natürlich ganz herzlich. Auch Roche geht mit einer Neueinführung ins Rennen. Wir erwähnten es schon, Polatuzumab Vedotin. Das ist, Andi, das ist was?
Ja, genau. Dieser Zungenbrecher ist ein Antikörper-Wirkstoffkonjugat, das unter dem Namen Polivir auf den Markt kommen wird. Und es soll bei Blutkrebs helfen. Genauer gesagt, dem großen B-Zell-Lymphom. Da ist es jetzt bedingt zugelassen worden und es ist eine Kombination von den Wirkstoffen Bendamustin und Rituximab für die parentale Behandlung. Im Juni 2019 hat die FDA Polatuzumab Vedotin beschleunigt für diese Indikation nach mindestens 2 frustranen Vortherapien zugelassen.
Kleiner Einwurf, diese beschleunigten Zulassungsverfahren, von denen immer wieder die Rede ist, führen übrigens mit schöner Regelmäßigkeit zu scharfer Kritik, nämlich zum Beispiel des amerikanischen Government Accountability Office, das kritisiert, dass die FDA bedingt durch die vielen Eilverfahren ihrer Sorgfaltspflicht nicht genügend nachkomme.
Genau, das kennen wir auch aus Berlin.
Das kennen wir auch aus Berlin, genau. Und die verringerten Anforderungen dieser beschleunigten Zulassung eben sehr stark durch Big Pharma getrieben wird, bedeuten, dass die Arzneimittelhersteller im Gegenzug nach der Zulassung Studien und Informationen bereitstellen müssen, um zu gewährleisten, dass die Sicherheit und Gesundheit der Patienten nicht zu sehr beeinträchtigt wird, da man ja im Vorfeld ein Eilverfahren beantragt hat. Diese nachträglich eingereichten Studien und Informationen wurden, wie auch die FDA selber einräumt, oft nicht oder nur unvollständig ausgewertet. So hat die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits 2008 berichtet, dass ein externer Dienstleister bei der FDA mehr als 500 nachträgliche Kontrollstudien gefunden hat, die eingereicht von der FDA, aber nicht ausgewertet wurden.
Na, vielen Dank, Sami, für diesen kritischen Exkurs. Es gibt dazu noch ein paar weitere News, und zwar, dass Roche-Tochterunternehmen GeneTech ein ADC entwickelt, das gegen den CD79B gerichteten Antikörper Polatuzumab mit dem Antimykotikum Monomethyl-Auristatin-E.
Das üben wir nachher nochmal gemeinsam.
Mit dem Antimykotikum Monomethylaudistatin-E, abgekürzt MMAE, konjugiert ist. So sollen sozusagen die MMAE an die B-Zellen abgegeben werden und dort ihre toxischen Wirkungen entfalten. Es ist sozusagen die Kombination des B-Zell-Lymphom-Medikamentes mit einem Antimykotikum, also ein Mittel gegen Pilze.
Gut, wir haben gewürfelt. Wer den nächsten Zungenbrecher lesen darf, und das hat mich erwischt, mit Brentuximab Vedotin von Takeda, Trastuzumab, Emtansin von Roche, Inotuzumab bzw. Gemtuzumab, Osogamicin von Pfizer, befinden sich auch schon einige ADCs im Handel. Diese werden hauptsächlich bei hämatologischen Neoplasien eingesetzt. Andi, sind das jetzt, erklär mir doch bitte, was genau wird damit behandelt?
Naja, also im Falle von Trastuzumab, Emtansin, der Handelsname ist hier Katzilla, soll ein solider Tumor therapiert werden, und zwar das Mammakarzinom. Und bei den anderen ADCs sollen Lungen-, Pankreas-, Nieren- und Hasenblattkarzinom behandelt werden. Die sind allerdings noch in der Untersuchung. Vielleicht kannst du aber noch mal ganz kurz erzählen, was heißt ADC eigentlich?
Ja, ADC. Google verrät uns, es handelt sich um Antibody Drug Conjugates.
Also das ist keine Band. Das ist schon mal gut zu wissen.
Und damit sind wir auch schon beim Thema Augenerkrankungen. Auch hier wieder die Firma Novartis mit Brolucizumab kommt in den Handel als Beovu. Wir erwähnten es bereits. Andi, übernehmen Sie.
Ja, also das Brolucizumab, der Wirkstoff, soll das Novartis-Portfolio für die feuchte AMD, also die altersbedingte Makuladegeneration, erweitern. Außerdem gab es hier bis jetzt immer das MRK-Ranibizumab und das Fusionsprotein Aflibercept von Eylea Bayer. Off-Label außerdem Bevacizumab. Das sind jetzt eine ganze Menge Medikamentennamen. Aber das Wichtige daran ist eigentlich, dass alle die Angiogenese hemmen, und zwar über das VEGF. Und was noch wichtig ist, ist, dass alle Medikamente bis jetzt in den Glaskörper eingespritzt werden mussten und müssen, denn Brolucizumab bildet hier keine Ausnahme.
Was ist VEGF?
Also das VEGF ist der Vascular Endothelial Growth Factor auf Englisch.
Und welche Studien sind hier zugrunde gelegt?
Genau, hier haben wir auch wieder mal zwei Phase-3-Studien, die Hawk und Harrier heißen, in denen 1800 Patienten inkludiert wurden. Und hier wurde sozusagen Brolucizumab und Aflibercept untersucht und vermutlich noch ein Placebo.
Aha. Gut, dann möchten wir anschließend gleich mit einem herzlichen Glückwunsch an die Firmen AbbVie und Boehringer, die mit Skyrizi einen jüngsten Erfolg verzeichnen konnten, an die Skyrizi?
Wie man das ausspricht, vielleicht hast du das schon ganz gut ausgesprochen.
Aha.
Und verglichen wurde es mit Cosentyx, Secukinumab.
Ich frage nochmal kurz, also es wurde sozusagen eine Studie angefertigt, die das Skyrizi verglichen hat mit einem Medikament, das Cosentyx heißt.
Das ist genau so, ja.
Und was kam raus?
Es kam raus, dass Skyrizi im Vergleich zu Cosentyx eine signifikant höhere Hautclearance-Rate hatte. Und dem primären Endpunkt, der dort eben definiert wurde in der Studie, von mindestens 90% Verbesserung gegenüber dem Ausgangswert im PASI 90 Score bereits in der Woche 52 erreicht hat.
Aha, was ist ein PASI 90 Score? Erklär es doch bitte unseren Hörern nochmal, die wie ich unwissend sind.
Ja, um das kurz mal zu erklären, der PASI 90 Score ist das Assessment Tool für die Bewertung des Schweregrades der Psoriasis, wo sozusagen die betroffene Fläche evaluiert wird. Und dann kriegt man einen Wert zwischen 0 und 90 raus, wobei sozusagen 0 das Minimum ist. Ja. Also 0 bedeutet keine Psoriasis.
Aha. Na gut, wir nehmen das mal so hin und möchten aber natürlich auch an der Stelle nochmal der Produktabteilung von AbbVie gratulieren. Skyrizi, ja, das ist wieder ein Wort wie aus der Welt der Fabelwesen. Maleficents kleine Elfengehilfin Skyrizi. Aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich, dass diese Phase-3-Studie hier erfolgreich ausging und Patienten sich über Skyrizi freuen können. Last but not least, wir kommen zu unserem letzten Medikamentenpunkt, das sind die Orphan Drugs. Bei der EMA platzieren konnte nämlich Novartis auch die Orphan Drug Osilodrostat, der Handelsname ist Isturisa. Andi, das ist?
Also das ist ein Medikament für eine seltene Erkrankung, und zwar für Erwachsene mit endogenem Cushing-Syndrom. Wie der Name seltene Erkrankung ja schon ein bisschen verlauten lässt, ist es die weit weniger häufige Form des Cushing-Syndromes. Und es kommt hier zu einer übermäßigen Konzentration von Cortisol im Blut. Es bedeutet sozusagen, dass das Osilodrostat ein Hemmstoff der Cortisolsynthese ist und das Enzym 11-Beta-Hydroxylase hemmt. Ja, das ist jetzt wieder viel Pharmakologie, aber es ist der letzte Schritt der Cortisol-Biosynthese in der Nebennierenrinde. Und dadurch ist das Osilodrostat genauso wie ein weiterer Wirkstoff, den wir hier allerdings nicht ansprechen, das Methidrapon, aber nur der Vollständigkeit halber. Und der allerdings auch eher zu diagnostischen Zwecken eingesetzt wird. Osilodrostat hat mit etwa 4 bis 5 Stunden allerdings eine längere Halbwertszeit. Und deswegen müssen die Patienten einfach weniger Tabletten schlucken.
Was ja auch eine gute Nachricht ist. Noch ein Biopharma-Unternehmen ist in unserer Pipeline, nämlich Jazz Pharmaceuticals aus Irland. 2003 gegründet. Viele dieser Gründungen der Biotech-Unternehmen liegen ja noch nicht lange zurück. Und die haben hier mit Sunosi, so der Handelsname, eigentlich Solriamfetol, eine orale Behandlungsmöglichkeit für Erwachsene mit Narkolepsie geschaffen. Da frage ich gleich mal, ist Narkolepsie eine seltene Erkrankung?
Ja, es ist auf jeden Fall. Also wenn man das in der AWMF nachschlägt, ist die Inzidenz bei 0,74 pro 100.000 im Jahr. Das ist also wirklich wenig.
Und was tut Sunosi?
Das ist ein selektiver Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahmehemmer und soll dazu führen, dass die Patienten, wie es eben bei der Narkolepsie der Fall ist, nicht ständig einschlafen. Vielleicht kann es uns allerdings auch im Nachtdienst helfen, ein bisschen länger wach zu bleiben.
Dann haben wir hier sicherlich auch, interessieren uns hier die Studien. Das eigentlich kann man sagen, Wirksamkeit und Verträglichkeit wurden in seriösen Studien getestet, richtig?
Also es gibt hier eine komplette Batterie an Studien. Und zwar wurde das in den TONES 2 bis TONES 5 Studien untersucht, wo jeweils verschiedene Patientengruppen untersucht wurden. Und TONES 2 hat sich mit Patienten mit Narkolepsie beschäftigt, was ja auch unsere vorgestellte Indikation ist. Allerdings wurde es auch für obstruktive Schlafapnoe und für exzessive Tagesschläfrigkeit evaluiert. Also das, was Studenten auch meistens.
Gerade jetzt hier im schönen Januar in Berlin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses erschöpfende Aufgebot spannender pharmazeutischer Neuanführungen macht uns natürlich klar, dass der Medikamentenmarkt auch 2020 weiter in Bewegung bleibt. Wir hoffen natürlich, dass wir Ihre exzessive Tagesschläfrigkeit mit unserem Buchstaben-Scrabble-Salat nicht allzu sehr provoziert haben. Und wir hoffen, Ihnen in den nächsten Monaten deutlich geschliffenere Neuigkeiten aus dem Feld der pharmakologischen.
Aus der Pharmawelt? Mit dieser exzessiven Verabschiedung beenden wir unseren ersten Podcast auch. Vielen Dank fürs Zuhören.